Dann wollen wir?
Dann können wir, wenn du bereit bist, sind wir bereit.
Markus, ich bin wie immer bereit.
Ja.
Ich bin in jeder Folge so bereit, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Wie man nur sein kann.
Was die Tagesform hergibt halt, ne?
Unterschreibe ich absolut so.
Ja? Ja, geht's dir denn heute gut?
Ja, natürlich. Wie gesagt, gerade längeren Dienst gehabt gestern. Bisschen Knülle, aber das hält uns
das
ja nicht auf.
Ja, die Temperaturen sprechen ja für dich.
Genau. Es ist ja jetzt angenehmes Wetter wenigstens mal.
Ja.
Wenigstens mal das.
Aktuell. Obwohl, wenn die Zuhörer in unsere Folge hören, ist es vielleicht schon wieder ein bisschen milder. Ich hoffe, dass es mild ist und der Klimawandel uns nicht so schon zerschmettert, dass es dann noch im März, April, so um den Dreh müsste die Folge ja irgendwann jetzt ausgestrahlt werden. Dann ist es hoffentlich nicht mehr -5 Grad draußen und eine Schneedecke.
Hoffen wir es nicht. Aber deswegen haben wir es ja uns hier drin warm und kuschelig gemacht.
Genau. Wir begrüßen heute jemanden, der bestimmt genauso viel erzählen kann über Polizeithemen wie PolizistInnen selbst. Wir haben eine Tradition bei Verschlusssache und die ist auf jeden Fall, dass sich die Gäste erstmal immer selbst vorstellen. Deswegen würde ich bitten, einmal sich vorzustellen.
Okay, ich mach's so, wie man es im Boulevard macht, kurz und knapp. Mein Name ist Axel Lier und ich arbeite bei Bild BZ als Polizeireporter, also bei Axel Springer, und das jetzt seit 20 Jahren. Genau, das ist es schon.
Das ist, wie bist du darauf gekommen, sag ich mal, Polizeireporter? Also warum Thema gerade Polizei?
Klassische Frage so, ne? Ja. Ich glaube, das ist zweierlei. Einerseits, weil ich, egal in welcher Redaktion ich gearbeitet habe, immer gemerkt habe, mit Polizeigeschichten kannst du von jetzt auf gleich groß rauskommen.
Mhm.
Weil Polizeisachen passieren, ne? Polizeieinsätze gibt's, und wenn du der Erste bist vor Ort oder wenn du gut recherchierst, kannst du am nächsten Tag die Schlagzeile haben, die Titelseite. So in alten Boomer-Sprech, ne? Als wir noch in Zeitungen gedacht haben. Aber da komme ich nun mal her. Der andere Punkt ist, mein Papa ist Feuerwehrmann und gewesen. Also auch längst in Rente gegangen oder pensioniert, und bei ihm habe ich das so miterlebt, dieses Gefühl, aufstehen, Einsatz, zurückkommen, viel erlebt zu haben, aufregende Sachen erlebt zu haben, aber eben auch gemerkt habe, wie viel Belastung da so bei den Einsatzkräften ganz oft dahinter steckt, und das alles hat mich, dieser ganze Kosmos hat mich so fasziniert, dass ich glaube, von Anfang an, wenn ich mich richtig entsinne, also was Tageszeitungsgeschäft angeht, immer gesagt zu haben, ich gehe in Richtung Blaulicht. Also Feuerwehr und Polizei war dann so mein Ding. Und wenn du dann so ein Fachexperte bist, dann lässt sich das, glaube ich, auch nicht mehr los. Also ich bin studierter Politikwissenschaftler.
Mhm.
Ich könnte es einfach nicht mehr machen, ne?
Ja.
Ich bin einfach raus, ja.
Und dann, also, ja, ich bleib jetzt mal im Sprech. Und dann macht man das für die Bild oder BZ? Also,
gibt's. Nee. Also, bei mir hat's tatsächlich relativ früh angefangen. Ich bin ja ein alter Ossi, komme ursprünglich aus Magdeburg.
Mhm.
Und zu DDR-Zeiten gab es so Kinder- und Jugendmagazine. Und eine davon hieß die Frösi.
Mhm.
Die Abkürzung für Fröhlich sein und singen. So ein Kindermagazin, und die hatten ein Korrespondentennetzwerk.
Mhm.
Und irgendwann habe ich da mal auf Drängen meiner Mutter einen Leserbrief hingeschrieben, und dann kam ein Schreiben zurück: Mensch, wir haben so wenig Leute in Magdeburg, möchtest du nicht Korrespondent werden? Und das war so mit 6 der Beginn so meiner Karriere als Journalist. Und später war ich dann, das war noch so ein Pioniermagazin, Trommelreporter, was man dann so macht. Und nach der Wende mit 14 ging es dann wirklich in Richtung Tageszeitung, Praktikum, dableiben in Magdeburg bei der Volksstimme, sich das angucken, die Jugendseite machen, Bestandteil fester Mitarbeiter zu werden. Und irgendwann war ich dann in München auf der Journalistenschule, habe dann meine Ausbildung gemacht, habe nebenher studiert, bisschen gereist noch, und dann ab 2003/2004, das war dann so der Beginn, so von so richtig Geld damit zu verdienen, Fulltime-Job.
Mhm.
Ja, und seitdem habe ich dann in Sachsen-Anhalt gearbeitet. Erst in Magdeburg, dann in Halberstadt. Und irgendwann ergab sich dann hier in Berlin bei der Berliner Morgenpost die Möglichkeit, eine freie Stelle zu bekommen. Und dann ist es wie überall, wenn du dich reinkniest, wenn du zeigst, dass du da bist, wenn du zeigst, dass du auch unangenehme Aufgaben übernimmst, Kontakte dann aufbaust, dann bist du relativ schnell drin. So, und dann gab es irgendwann einen Wechsel von Regionalliga in Bundesliga, sage ich mal, weil ist auch ganz nett. Weil euch brauche ich nicht erzählen, wie Springer funktioniert, wie Bild funktioniert. Es hat nun mal Wucht auch, ist groß. Und da war der Wechsel, da gab es eine Möglichkeit, dass ich da das Ressort Polizeiredaktion übernehme in Berlin. Das habe ich gemacht 2012 und seitdem bin ich dabei.
Du hast vorhin oder eben gerade gesagt, so, ja klar, eine Möglichkeit immer direkt so ja an erster Stelle zu sein mit den Infos und von den ganzen Sachen, die irgendwo reinkommen. Wie wirst du darauf aufmerksam?
Von dir.
Ja, aber wenn ich jetzt erstmal gerade im Einsatz bin, dann habe ich da erstmal zu tun, ja, um jetzt erstmal irgendwen zu kontaktieren. Ich sag mal, so Infos und Sachen, hey, da passiert jetzt irgendwas, da muss ich jetzt irgendwo hin. Ja. Wie passiert so dieses ganze Geschehen?
Das sind so viele Wege. Also das wäre jetzt abstrus, euch das alles aufzuzählen. Einerseits, weil ich auch viele Sachen einfach nicht sagen will, gerade nicht in einem Polizeipodcast. Das funktioniert nicht, aber wenn man in so einer Stadt wie Berlin wohnt und das Ganze hier 20 Jahre irgendwie macht, dann kennt man halt Menschen. Und das muss nicht immer als Auslöser ein Polizist sein, sondern mir reicht ja, wenn einer von der BSR mich anruft und sagt, wir wollten gerade die Tonnen abholen, geht aber nicht, weil da steht das SEK. Ja, dann nehme ich mir meinen Roller und fahre dahin. Kick mir das an. Ja, oder frage nach. Oder der macht mir ein Foto und ich frage hinterher. Weißt du, und so kommt mitunter dann eben eine Geschichte da zustande. Also das ist nicht immer dieser Klassiker, also was früher mal auch gang und gäbe war, so mit Funk abhören, das wisst ihr selbst, das ist ja vorbei. Also wie soll ich euren Digitalfunk abhören? Da mussten wir uns schon andere Möglichkeiten überlegen, wie wir an unsere Infos kommen. So, und das geht mittlerweile über viel, über Kontakte, über 1000 verschiedene Wege. Aber am Ende auch über euch, muss man auch sagen. Also ihr habt, eure Pressestelle hat natürlich auch bei bestimmten Sachen Interesse dran, dass es darüber eine Medienberichterstattung gibt. Und deswegen seid ihr ja auch schnell auf X, deswegen seid ihr schnell auf WhatsApp und informiert. So, und im Zweifel bin ich dann leider nur zweiter Gewinner, aber dann komme ich natürlich auch zum eingerichteten Pressepunkt am Tatort XY.
Aber ist es denn nicht da, wenn wir sozusagen die Meldungen rausgeben oder beziehungsweise wenn wir aktiv die Presse einschalten, dann kann man ja schon mal davon ausgehen erstmal, jetzt spreche ich aus der Sicht der Polizei, Markus, heute werde ich sehr viel Polizeistellung beziehen, dann ist es ja erstmal davon auszugehen, dass auf jeden Fall Informationen rausgegeben werden, mit denen wir komfort sind, mit denen wir sagen, okay, das ist etwas, was die Öffentlichkeit jetzt gerade angeht und das ist auch zum Beispiel der Ermittlungsstand, den wir möchten, dass das Außen sozusagen mitbekommt. Wenn du jetzt an erster Stelle bist, weil von irgendeinem XY-Kontaktmenschen du eine Information bekommen hast, dann ist da ja häufig auch sehr viel Polemik gegebenenfalls in den Schlagzeilen mit drin, beziehungsweise auch einfach Unwahrheiten, oder? Also oder Halbwahrheiten für Informationen, die vielleicht noch nicht ausrecherchiert sind, weil natürlich, das ist mir auch bewusst, der Sachverhalt, den du mitbekommst, es noch gar nicht hergibt. Aber wie stellt sich da, also wie ist da deine Herangehensweise dann an deine Berichterstattung?
Also das ist der Ursprungskonflikt generell. Also ich persönlich fühle mich tatsächlich immer schlecht, wenn ihr schneller seid. Also in dem Moment, wo ihr mir erzählt, es gab heute ein Tötungsdelikt irgendwo und wir haben hier so einen Punkt, Pressemobil fährt raus und wir stehen an der Straße XY, ihr könnt da hinkommen. Das ist für mich der Moment, wo ich merke, das ist jetzt eine Niederlage.
So, inwiefern? Warum ist das ja, eine Niederlage für dich?
Ja, weil ich dann hinterher renne einfach. Ich versuche natürlich, bevor so eine Meldung auch an die Konkurrenz geht, schneller diese Info zu haben, um einfach, und selbst wenn ich 20 Minuten eher am Tatort bin, aber dann sehe ich trotzdem noch mehr, als wenn ihr anfangt, auf 400 Meter abzuflattern und ich dann irgendwo der Fünfte hinter dpa, RTL und dem Tagesspiegel bin, der dann da auch noch sein Handy zückt und ein Foto macht von irgendeinem im weißen Anzug von der KTU. Das ist es nicht. Meine Verantwortung ist, wie gehe ich mit diesen Infos, die ich zu dem Zeitpunkt gesammelt habe, wie gehe ich damit um? So, und jetzt frage ich dich, meinst du, es ist ein geiles Gefühl, im digitalen Zeitalter eine schnelle Nachricht zu verbreiten, damit hinterher die Redaktion überflutet wird mit Leser-Mails, die schreiben, das, was Lia da geschrieben hat, ist Hafer. So, wir haben mittlerweile auf bild.de einen eigenen Banner, da könnt ihr draufklicken, da steht, das sind die Fehler, die wir gemacht haben. So, da kannst du drauf gucken. Und ganz ehrlich, es ist nicht das Geilste, seinem Chef zu sagen, du, wir müssen leider den Artikel korrigieren, weil XY ist nicht tot, der lebt noch, das war halt nur die erste Info. Dann kommt sofort die Frage, warum hast du nicht die zweite oder eine dritte Quelle bemüht? Und ich habe öfter in die Scheiße gefasst mit sowas. Also das ist auch hartes Lernen,
ja, klar,
dass das nicht geht, weil das auch an deiner Reputation dann eben kratzt. Und da habe ich mir das mittlerweile auch angewöhnt bei vielen Sachen. Ich brauche erst eine zweite Quelle, dann verliere ich halt, aber trotzdem geht's mir einfach besser. Weil ich, wie gesagt, ich bin ja dann auch meinem Arbeitgeber schon auch verpflichtet, aufzuschreiben, was ist und nicht, was gewesen sein könnte. Mhm. So, und das in all den Jahren, bei allem Schmerz, den ich erlebt habe, und wirklich, da waren auch Sachen dabei, was ich gerade angesprochen habe, habe halt Leute sterben lassen, die nicht gestorben sind, 2012 oder so war das mal. Ist einfach nicht gut. So. Und das prägt einen, und ich mach auch immer noch mal Fehler, klar, aber dieses 2-3-Quellen-Prinzip ist einfach ein Muss.
Wie ist es für dich denn, sag ich mal, wenn du jetzt zu einem Tatort oder zu einem Geschehen kommst, da ist jetzt gerade viel Wuling noch, viele Einsatzkräfte, und ob du jetzt zuerst oder davor, danach ist, wie ist so diese ganze Stimmung, sag ich mal, zwischen... Ja.
Pass auf, ich muss, glaube ich, erstmal mit einer Sache aufräumen. Also ich bin nicht der, der zum Beispiel nachts rumfährt und dann an den Tatorten ist, ja, oder der nachts rumfährt oder auch tagsüber jetzt mal, also wenn was irgendwie in der Nähe ist und die Geschichte es hergibt, klar, leg ich los, ja. Mhm. Aber ich glaube, in all den vergangenen Jahren hat sich mein Arbeitsplatz eher so vor mein MacBook und vor mein Handy verlagert. Wir haben in Berlin so eine Handvoll Leute, die nachts unterwegs sind. Vor denen habe ich so großen Respekt, dass, könnt ihr euch nicht vorstellen, die machen wirklich die ganze unangenehme Scheiße sozusagen mit. Die sind jetzt 4 Nächte in Folge in Zehlendorf unterwegs und gucken, wie die Polizei dort kontrolliert und rumfährt. Feuerwehreinsätze mitmachen und so. Die schlafen dann tagsüber, stehen um 22 Uhr auf, sind dann draußen bis morgens um 4, um 5 unterwegs, im Sommer manchmal sogar noch länger, je nach, was so los ist. Die verdienen damit ihr Geld. Mit denen möchte ich nicht tauschen. Die haben wirklich meinen allergrößten Respekt. Die machen dann meist die Fotos, die ihr dann, oder Videos, die ihr am nächsten Tag dann seht, und ich bin dann im Zweifel, also ich oder die Polizeireaktion, wir sind dann im Zweifel dafür da, auch nachzurecherchieren, was ist jetzt da wirklich passiert. Ja, also was sehen wir zu den Fotos, die wir geliefert bekommen haben, oder den Videos, wie lautet die Geschichte dazu? Also nehmen wir an, Geldtransporter in Marzahn überfallen, dann sind die Jungs aus der Nacht da, machen diese Fotos, machen diese Videoaufnahmen, bieten sie uns an, weil das sind meistens alles freie Journalisten, und wir entscheiden dann, kaufen oder nicht kaufen. So, und je nach Geschichte kaufen wir sie, und dann liegt sie an uns, rauszubekommen, was ist da passiert. Wie viel Kohle wurde geklaut? Ist jemand verletzt? Also alle die Informationen, die man möglichst in der Nacht an diesem Tatort eben nicht bekommt, weil ihr eure Kollegen natürlich da auch dicht machen. So, und das ist eher so, also dass ich wirklich irgendwo an einem Tatort stehe, kommt im Jahr gar nicht mal so häufig vor, tatsächlich. Also eher bin ich mit euren Kollegen unterwegs, mit euren Kolleginnen und Kollegen unterwegs und guck mir an, wie sie arbeiten. Also so wie jetzt in der Silvesternacht. Schau mir an, da bin ich halt mit der Feuerwehr unterwegs. Oder ich bin mit der WAO Ferrum unterwegs, mit eurem Pressesprecher Naht, und mach so einen Verbundeinsatz mit. Das ist für mich viel wichtiger, weil ich, wenn ich vor meinem MacBook sitze und schreibe, ich muss halt wissen, wie ihr arbeitet.
Ja, natürlich. Und das ist ja, ich finde das auch, wahrscheinlich ist das die einzige richtige Herangehensweise, um mit ReporterInnen zu arbeiten, euch mitzunehmen, weil alles andere finde ich, glaube ich, schwierig, wenn an Tatorten oder wenn quasi schon Schlange gestanden wird an Orten, an denen ja faktisch, wenn das ist auch so ein Leitsatz hier bei uns bei Verschlusssache, die Polizei kommt nicht, wenn alles in Ordnung ist. Da hängen ja meistens, beziehungsweise das, was die Presse interessiert, da hängen ja einfach schwere Schicksale auch immer mit dran, die ja nicht nur die einzelnen Personen betreffen, sondern eben auch, also ist meine Meinung, wenn zum Beispiel Menschen verschwinden oder wenn irgendwo große Brände sind oder sowas. Und ich finde das schon richtig, dass da die Polizei sagt, okay, wir nehmen euch mit und wir kontrollieren das tatsächlich, was, also nicht kontrollieren in dem Sinne, als dass die, ich weiß, dass es die Pressefreiheit gibt und sowas.
Niemand.
Natürlich. Ja, ja, aber es wird ja schon geguckt.
Ja, es wird hinterher geguckt, ob ich Hafer geschrieben habe, also ob ich Mist erzählt habe.
So
über
genau,
das,
welche Informationen rausgegeben
klar.
werden dann ja. zu diesen jeweiligen Einsätzen. Ne? Das zum Thema Kontrolle nicht, dass man mir hier unterstellt, dass ja. ich nicht möchte, dass es die Pressefreiheit gibt, weil natürlich soll es die geben. Ich bin großer Verfechterin der Demokratie und der Verfassung. Aber ich finde das sehr schwierig, wenn ich morgens durch die am U-Bahnhof lang gehe und Schlagzeilen lese von der BZ oder von der Bild teilweise. Das ist, also gerade wenn Menschen vermisst werden oder wenn ja einfach Schicksale daran hängen und wir als Polizei natürlich in manchen Sachverhalten auch mit drin hängen und wissen, scheiße, da wird gerade nur Halbwahrheiten erzählt oder da wird eine Thematik aus der, also da wird eine Teilthematik aus einer großen Thematik rausgerissen, nur um eine Schlagzeile zu generieren.
Ja, ist doch ganz einfach, ruf mich da an nächstes Mal. Ja, ich schreibe es dir auf, so wie du es hören willst.
Wenn ich ermittle, habe ich, glaube ich, erstmal Besseres und Wichtigeres zu tun, als mit einem Reporter zu sprechen. Ja, das ist so mein Gedanke zu.
Aber deine Frage war eigentlich, wie läuft's an den Tatorten?
Ne? Genau.
Also um einfach, ich will dich auch nicht damit übergehen, aber ich will es vielleicht zu Beginn gleich mal klar rücken, also dass ich wahrscheinlich nicht eher so der bin, wo du den ein oder wo du dir vorstellst, ich komme dann angerast um 2 Uhr morgens, weil das SEK gerade irgendwo in eine Wohnung rein ist. Nee, aber die Situation da vor Ort ist halt, ja, das ist auch, kommt auch immer ein bisschen auf den Tatort an. Also was ist da passiert, ja? Also inwieweit komme ich denn zum Beispiel heran, ne? Also klar, Fotos sind auch immer das A und O, Videos. Brauche ich euch nicht sagen, ihr wisst, wie mein Medium heißt. Das heißt jetzt nicht Wort, ja, sondern es heißt halt Bild. Das heißt, alles, was passiert, brauchen wir irgendwie im Bild. Und da jetzt der Anschlag auf, sag mal schnell, unser Blackout, unsere Stromkabel
in
Lichterfelde. Natürlich ist es der Wunsch, diesen Tatort zu sehen, groß und am besten noch das Flammenfoto zu haben. Mhm. Und das haben wir. Haben wir vor ein paar Tagen gemacht, gezeigt zumindest. Haben wir nicht selbst gemacht, aber haben wir gezeigt. So, und das ist eigentlich immer so dieses maximale Rausholen, wie dicht können wir eben auch ran, und da sage ich gleich, ohne Ermittlungen auch kaputt zu machen. Ja, also auch wichtig. Also das ist ja auch immer noch ein großer Punkt, wo es, glaube ich, auch für mich wichtig ist, trotzdem mit euch, mit Behörden im Gespräch zu bleiben. Bei der Staatsanwaltschaft anzurufen und zu fragen, hey, ihr ermittelt doch gegen, ich habe gehört, dass ihr morgen um 6 Uhr. Und dann sagt er, Herr Lieber, wenn Sie das jetzt aufschreiben, dann können wir es auch sein lassen. So, und dann frage ich mich natürlich, möchte ich der Reporter sein, der hier Ermittlungen kaputt macht? Nee, und das will, glaube ich, niemand in meiner Branche. Das ist auch schon mal passiert, aber ich glaube, das ist dann eben eher nicht mit Absicht passiert, sondern einfach, weil es der Journalist in dem Moment auch nicht besser wusste. Einfach vor Razzien anzurufen und zu sagen, ja, ich weiß, morgen gibt's irgendwie eine Razzia, wo soll ich mich denn da hinstellen? Gab's alles schon. Aber das, so sollte es natürlich nicht laufen. Also Verantwortung zum Umgang mit den Informationen und zum Verhalten an Tatorten sollte man in unserem, und viel sind wir ja nicht mehr in Berlin, Polizeireporter, sollten wir eigentlich an den Tag legen.
Wie ist da so dein Verhältnis so mit anderen PolizeireporterInnen?
Ja.
Irgendwie war, du vertrittst ja jetzt selber, sag ich mal, diesen Ansatz, eben auch dann respektvoll auf diese Informationen eben umzugehen. Manche andere vielleicht nicht. Wie steht da so die Konkurrenz, oder?
Also ich kann jetzt schlecht für meine Kollegen und Kolleginnen sprechen von anderen Medien, aber ich sag mal, wir sind wirklich eine kleine Kaste geworden in Berlin. Ja, also Tagesspiegel hat noch Polizeireporter, der RBB hat eine gute Polizeireporterin, die Welt, die Berliner Zeitung und. Also es gibt schon, aber so viel sind es jetzt auch nicht. Und natürlich kennen wir uns alle, weil wir eben das zum Teil wirklich seit Jahrzehnten hier in dieser Stadt machen. Und mal gewinnt im Sinne von, mal hat der die gute Geschichte, mal hat der andere die Geschichte. Ich merke halt nur, wenn so artfremde Kolleginnen und Kollegen dann vor Ort sind oder auch Pressestellen befragen, die eben nicht so viel Ahnung haben von Polizeiarbeit, was ja auch heutzutage, eigentlich macht ja jeder alles mittlerweile in Redaktion. Aber da merke ich auch, dass Pressesprecher und Pressesprecherinnen halt dann auch sich so denken, jetzt fragt er mich jetzt wirklich, warum die Bundespolizei nur an Bahnhöfen oder an Flughäfen unterwegs ist. Solche Sachen einfach, ne? Weil der junge Volontär im Zweifel den Auftrag bekommen hat, krieg mal raus, warum.
Ja.
Und dann aber keine Ahnung hat. So. Mhm. Und da haben wir halt über die Jahre jetzt Fachexpertise aufgebaut. Und es gibt so eine Art gesunden Ellbogen, Ja, weil ist schon geil, wenn du eine gute Geschichte hast, machen wir uns nichts vor. Aber das geht jetzt auch nicht so, wie es früher mal war, dass wir irgendwie gegenseitig uns die Täteropfer aussperren oder Türen zuhalten oder so uns gegenseitig verarschen. Das gab's alles mal, also in den jungen 2000ern. Aber jetzt ist das, gibt's das tatsächlich nicht mehr. Also ich habe es wirklich nicht erlebt. Ich schätze die Kollegen da alle sehr und es macht auch mitunter Spaß, die auch dann eben draußen wiederzusehen.
Wonach suchst du, wenn, also was ist für dich eine gute Story?
Eine Geschichte, die ihr nicht lesen wollt.
Beschreib mal bitte.
Alles, was nicht in einer Pressemitteilung steht. Mhm. Alles, was ihr tatsächlich nicht herausgeben wollt aus Gründen. Mhm. Mit Einschränkungen, was wir gerade besprochen haben, mhm, wo ich dann anfange, irgendwie Ermittlungen kaputt zu machen, ja, oder so. Ne? Aber zum Beispiel mein Job innerhalb unserer Lokalredaktion ist auch eher, die Geschichten zu besorgen, von denen es aus der Nacht kein Fotoangebot gibt oder zu denen auch keine Pressemitteilung geschrieben wurde. So, die Sachen. Also wenn,
Ich verstehe schon, was du meinst. Aber
weißt du?
Ja, gut, natürlich, ich weiß, was du meinst. Aber warum ist das deine Intention für eine, oder warum macht das für dich eine gute Geschichte aus?
Ja, weil es halt kein anderer hat und weil es ein Alleinstellungsmerkmal sowohl für mich als auch für mein Medium ist. Mhm. Weil, ganz ehrlich, eure Pressemitteilung, euren Podcast, euren X-Account können alle Berliner hören und folgen. Mhm. Können alle lesen. Warum sollten sie die BZ kaufen? Warum sollten sie ein Bild-Plus-Abo abschließen? Das schließen sie ab, weil sie irgendwie einen Mehrwert sich erwarten von Geschichten, die eben nicht woanders stehen. Weil sonst könnten sie auch DPA abonnieren, sage ich jetzt mal. Mhm. So, dann kannst du. So, bei mir sollen ja die Geschichten kommen, die im Zweifel ja jetzt nicht nur viel Informationen haben, sondern auch vielleicht ein bisschen mit Unterhaltung drin haben. Ich bin nun mal auch beim Boulevard. Alles andere wäre jetzt auch Quatsch zu behaupten. Ne? Also Unterhaltung wäre kein großes Thema. Mhm. So, und ja, und deswegen gibt es auch den Drang, und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis zu sagen, dass es für mich natürlich auch geil ist, eine gute Geschichte zu haben. Mhm. Umso mehr gute Geschichten ich habe, umso mehr Schlagzeilen ich habe, umso mehr kann ich am Ende des Jahres vielleicht auch mit meinem Chef um mein Gehalt pokern. Mhm. Das ist bei euch Beamten ein bisschen anders. Ich glaube, ihr könnt so viel rödeln, wie ihr wollt. Ihr bleibt da so in eurer Hierarchie. Ich bin nun mal in der freien Marktwirtschaft und muss eben gucken, dass ich die guten Geschichten ranschleppe. Und das funktioniert ganz gut. Mein Chef gibt mir die Freiheit, mich in keinen Dienstplan reinzuzwängen, fragt auch wenig nach, verlangt aber schon regelmäßig Geschichten, die nicht woanders stehen.
Jetzt sagst du ja, das sind Geschichten, die wir nicht möchten, die wir nicht lesen möchten als Polizei, ne? Hast du denn schon dann das Gefühl, dass gerade in einer Stadt wie Berlin, die ja politisch auch sehr aufgeladen ist und die ja auch häufig sehr polizeikritisch dann auch tatsächlich ist, gerade bei Großveranstaltungen oder auch bei großen Einsatzlagen, hast du da nicht das Gefühl, dass du mit deiner Geschichte gegebenenfalls diese Flamme, die da brennt gegen die Polizei, nochmal ein bisschen, dass du da Brandbeschleuniger reinmachst?
Nee. Also ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr Scheiße baut, schreibe ich das auf. Weil ich möchte eine bessere Polizei in Berlin haben, mhm, grundsätzlich. Wenn ein Beamter meint, er muss Liegestütze auf dem Holocaust-Denkmal machen, ich habe Fotos davon, schreibe ich das auf. Wenn ein Beamter mehrmals verwarnt wird, weil gesagt wird, pass auf, du kannst diese Schutzperson nicht weiter privat bewachen, und er macht es trotzdem oder sie machen es trotzdem, mhm, und gehen da auch ganz ungeniert mit um und zeigen sich im Fernsehen damit, dann schreibe ich das auf. So, und ich glaube, das macht euch besser. Ich glaube, das hilft eurer Organisation und da kommt wirklich meine, das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber da kommt meine Wächterfunktion durch. Ihr kommt so oft so gut auch in meinen Begleitungen weg, ja, und das nicht, weil ich es schön schreibe, sondern weil ich sage, eine Streifenwagenbesatzung vom Abschnitt 51 zu begleiten, das sollte Pflicht werden für jeden Journalisten in dieser Stadt, damit man mal sieht, mit was sich die Kollegen und Kollegen so rumzuplagen haben, eine Nachtschicht an einem Samstag lang. Ich glaube, das kann ich gut wiedergeben und dafür geben wir auch bei Springer viel Platz aus, viel Reportagen. Mein Social Media ist voll damit. Dazu gehörte aber auch, dass wenn etwas schief läuft, ich da dranbleibe.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde immer, die Frage ist nur, wie stellt man es dar? Und das ist schon richtig, das hast du ja auch selber gesagt, es ist Boulevard und umso mehr Polemik in der Schlagzeile.
Nee.
Na, okay, nee, das sehe ich anders, aber.
Nee.
Ja, okay.
Also das kommt auch immer drauf an. Ich rede ja von dir auch nicht, von du bist die Polizistin der Polizei Berlin. Ja, du bist halt eine von 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. So, und du plagst dich mit den gleichen Vorteilen rum wie ich als Bildreporter. Mhm. Zu dir kommen Leute und sagen, oh, Polizistin, na, wen hast du heute wieder verdroschen? Welchem Kopf hast du gekniet heute? Na, und so, macht dir Spaß, ne? So, die sagen, ich habe doch genau das Gleiche in meinem Job. Mhm. Und dann sage ich, ey Leute, ich kann nichts für die Überschrift oder den Artikel von meinem Kollegen oder von meiner Kollegin. Das muss nicht meine Seite. Ich habe sogar intern möglicherweise ganz anders argumentiert. Mhm. Aber du sagst, ihr vom Boulevard, diese polemische Überschrift. Mhm. Also du kannst mich kritisieren bei allem. Such dir meine Artikel raus, such dir meine Online-Artikel raus und sag, guck mal hier, die Überschrift, das war mies, aus dem und dem Grund. Dann nehme ich das auch an, dann kann ich es auch ernst nehmen. Mhm. Aber zu sagen, wenn ich morgens irgendwie die BZ-Schlagzeile sehe, irgendwie macht mich das irgendwie, ist das so polemische Kack, Scheiße, dann
kannst du alles sagen.
Ja, okay, gut. Dann nehme ich das so hin, weiß aber, ich kann das einfach gar nicht auf mich ausschließlich beziehen. Wenn es meine Schlagzeile ist, okay, komm zu mir. Mhm. Aber alle zu sagen, die sind alle so, und das ist halt auch immer so. Was meinst du, wie oft ich auch da sitze und online aufmache und denke, boah, ja, gut, hätte man auch anders machen können. Mhm. Das gehört aber dazu.
Hast du für dich da den moralischen Anspruch zu sagen, ich versuche möglichst nah an den Fakten zu bleiben, als zu polarisieren?
Das ist nicht mal ein moralischer Anspruch. Das ist meine Aufgabe als Journalist. Nochmal.
Ja,
also,
aber gut, das hat ja bestimmt auch jeder eine andere Ansicht, oder?
Nee. Also jetzt schon wieder, nee, auch schon wieder zu viel zu sagen. Aber noch einmal, was ich eingangs schon mal erwähnt habe, in diesem digitalen Zeitalter, wo jeder im Prinzip auch nachweisen kann, wie ich mich vor Ort verhalte oder meiner Recherche etwas entgegenstellen kann und es nicht braucht, bis die Polizeipräsidentin mal eine sozusagen etwas klarstellt in einer Pressemitteilung, sondern jeder eben sagen kann, guck mal, was der Lee hier recherchiert hat, das ist totaler Mist, weil guck mal hier die Fakten so, das möchte ich ja alles nicht. Das möchte ich ja nicht. Das ist ja mega unangenehm. Wirklich auf X hoch und runter zu laufen und im Auge des Shitstorms zu stehen, weil alle sagen, Klassiker, typisch Boulevard, Heini, Bild, hat sich die Hälfte hier ausgedacht. Ey, glaubst du wirklich, das macht Spaß? Also, oder ich nehme das in Kauf, nur damit mein Chef sagt, aber die Schlagzeile war geil. Das ist vorbei. Das ist wirklich vorbei. Ja. Und wir hatten in den letzten, und erinnert euch, wir hatten schlimme Geschichten über eine Polizistin bei euch, bei Bild. Wir hatten ja auch viel Entschuldigung im Blatt, online. Meine Chefredakteurin hat sich dazu geäußert. Auch das färbt natürlich auf uns ab. Möchte ich in dieses Gefühl erleben, was die Kollegin, die Beiträge verfasst hat, möchte ich das erleben? Also ganz ehrlich, nee. Will ich niemals. Will ich nicht, weil ich finde meinen Arbeitsplatz auch geil bei Springer. Mhm. Es ist wirklich mitarbeitermäßig, es ist wirklich ein tolles Haus, und ich würde das für eine, nur damit es mal brummt, ja, damit die Klicks nach oben gehen, riskieren, dass ich dann irgendwie, dass jeder sagt, so geh mal bestenfalls einmal hier bitte in die Leserbriefe. Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja. Du meinst ja eben, du hast ja die Möglichkeit, so an Silvester oder du warst auch mit dem 51er unterwegs, das habe ich jetzt richtig raus.
Ja, wirklich. Also ich versuche viel zu machen. 51 herum, also diese klassischen Nächte, Silvester, bei Razzien dabei zu sein, Verbund einsetzen, mal auch mal in die Kommissariate zu gehen, Hintergrundgespräche im LKA zu führen. Ich nutze das schon. Mhm. Und das ist auch gut, dass ihr das auch macht, aber das ist halt auf beiden Seiten viel Vertrauen. Ne?
Genau, da wollte ich jetzt gerade hin. Wie funktioniert, also wünschst du dir das, weil du auch gesagt hast, du würdest das jedem anderen Journalisten auch mal empfehlen, halt mehr mit, um mehr einen Einblick zu bekommen, dass eben diese Zusammenarbeit zwischen dir und jetzt der Polizei Berlin einfach auch gut harmoniert, so dass man, dass du eben auch die Möglichkeit hast, eben mal hinter die Kulissen zu schauen.
Ja, dieses Thema Harmonie ist ein großes Wort. So, weil ich finde es auch schon wichtig, immer noch auch eine gewisse Distanz zu haben. Weil wenn es dann so buddymäßig wird und ich dann vielleicht anfangen würde, Sachen wegzulassen, die vielleicht dann nicht ganz so polizeifreundlich sind oder unfreundlich sind, je nachdem, da habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt, also so eine gesunde Distanz, aber schon auch so eine Art Vertrauensbasis zu haben. Mhm. Also wenn ein Kollege mich beim Streifendienst K oder so mit reinsetzen lässt, dann brauche ich ja auch schon mal so eine Art Fürsprecher, der sagt, pass auf, das könnt ihr machen mit dem Lehrer, der macht es nicht zum ersten Mal. Der weiß, wie eure Arbeit funktioniert. Ja, also auf der Jagd nach Koks-Taxis jetzt Beispiel. Ne? Mhm. Das war, weiß gar nicht, hier Kreuzberg. Da war das ganz genauso. Ich glaube nicht, dass die Behörde jetzt jeden da sofort reinsetzen würde, ja, wenn sich jetzt der Volontär eines Mediums melden würde und sagen, ich wollte schon immer mal. Mhm. Ne? Sondern die haben ja, ganz oft hat die Polizei auch kommunikationsstrategisch eine Absicht. Ja, sie wollen halt zeigen, dass sie gerade etwas bekämpfen, dass sie etwas gegen die Kriminalität in dieser Stadt tun. Und dann guckt man, wer hat, glaube ich jedenfalls, dann guckt man, wer hat Ahnung, wer hat das schon ein paar Mal gemacht. Ne? Also ich kriege auch nicht alles, was ich will. Ich würde auch gerne mal bei anderen mitfahren, aber es ist auch okay. Aber man ermöglicht mir schon im Rahmen, was machbar ist, was auch relativ zeitnah umsetzbar ist, dass man, ermöglicht man mir schon irgendwie so Mitfahrten oder Begleitung einfach. Mhm. So. Und was ich allerdings merke ist, wenn ihr politisch unter Druck seid, weil gerade ein großes Thema ist, dann geht alles irgendwie viel fluffiger. Ne? Also wenn ihr, ich erinnere 2010, 2012, Rocker, Riesenthema, da seid ihr dann, da kommt vorbei, wir treffen uns um 6 vorm Clubhaus und wir gehen dann mit dem SEK rein. So, weil der Druck der Politik auch da ist. Also was ich wirklich merke ist, wenn die Politik euch Feuer unterm Arsch macht, dann öffnet ihr euch eher als bei Themen, die ich mir jetzt auf die Agenda schreibe, ja, weil sie mich interessieren.
Wie harmoniert diese ganze Sache war, gerade was wir schon mal gesagt haben oder du jetzt auch gesagt hast, über X wird viel veröffentlicht, über die Pressesprecher der Polizei Berlin wird halt dann viel mitgesagt. Sind ja dann auch, wo du dir dann denkst, okay, da fehlt mir jetzt noch eine Information, da muss ich jetzt nochmal hinterher, weil man ist ja genau das, was da nicht mitgeteilt wird von Seiten der Polizei,
ja.
Ist jetzt nochmal der spannende Faktor?
Ja, ihr kennt ja eure Pressemitteilung und die sind ja relativ sachlich, neutral, ohne Personalien, da steht ja maximal die Uhrzeit drin, sage ich mal, ne? Und wer jetzt ermittelt? So, und dazu, und die Wahrheit ist natürlich, du musst, also das einfach nur so hinzu, also da brauche ich in Zeiten von KI, dafür brauchst du keinen Journalisten, um das in eine Meldung zu pressen.
Aber so. Aber kannst du das denn aus Seiten der Polizei, also jetzt, ne, das ist doch also verständlich, oder? Dass wir nur erstmal das rausgeben, weil das ist ja genau das, was ich meinte mit dieser, in Anführungszeichen, Kontrolle. Das ist ein schweres Wort, finde ich, wenn wir gerade über Presse und so auch sprechen, das ist mir schon bewusst. Aber dass er eben, du sagst selber, und das glaube ich dir auch, dass du Ermittlungen nicht erschweren willst, ja. Aber ganz häufig ein Sachverhalt hat ja so viele Ermittlungsansätze, dass ja teilweise schon jede Mini-Information, die nach draußen gelangt, schon zu viel sein könnte, um Folgemaßnahmen zu gefährden. Weißt du, wie ich das meine? Also, das ist diese Harmonie, glaube ich, von der du dann auch sprichst und dieser Zusammenarbeit. Was glaubst du, berechtigt dich dann doch nochmal danach zu bohren bei uns? Oder was, also ich verstehe schon, was natürlich dein Antrieb ist, das ist mir schon klar, aber das ist so, es hat ja einen Grund, warum wir dann, um es jetzt mit deinen Worten zu sagen, und ich finde das sehr witzig, weil das ist sehr zutreffend, nur eine Uhrzeit rausgeben und eine Ermittlungsstelle gerade. Aber also, du glaubst du dann, oder hast du schon mal, vielleicht anders gefragt, hast du schon mal Erfolg damit gehabt, wenn du nochmal nachgebohrt hast? Hast du dann nochmal mehr Informationen von der Pressestelle bekommen?
Ja, ich glaube, da könnt ihr jeden Tag BZ online lesen. Also, und das betrifft ja nicht, ja. Das ist schon mal der erste Fehler.
Nein, weiß ich nicht.
Ja, aber dann frage ich mich, warum du dann so eine Frage stellst, wenn du nicht mal die Artikel verfolgst, die da stehen. Also wenn dein Medienkonsum ist, ich gehe durch die U-Bahn, sehe eine Schlagzeile, finde die scheiße, finde BZ scheiße, BZ lese ich nicht, mir dann aber so eine Frage stellst.
Ich frage über deine Arbeitsweise, habe ich dich gefragt. Ich habe gefragt, oder bin auf bin quasi auf Markus' Pferd aufgesprungen.
Ja.
Und dann habe ich auf deine...
Ja, weil es... Also es macht natürlich einen Unterschied, also wenn ihr vermeldet, ja, wir haben gestern Nacht festgestellt, da wollten Leute ein Geldautomaten knacken im Blackout-Gebiet. Dann ist es schon ein Unterschied, ob das ein 25-jähriger bulgarischer Tourist war, der betrunken war, oder ob das Familie Remo ist. So, das ist eine ganz andere Nachrichtenlage.
Ja.
Und jetzt war es die Familie Remo? Mutmaßlich?
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Aber wir haben es heute zumindest als Schlagzeile so gehabt. So. Und das ist genau dieser...
Ich bin heute noch nicht mit der U-Bahn gefahren.
Okay, geschenkt. Aber genau das macht diesen Unterschied aus. Und deswegen fragen wir nach.
Okay.
So, und da steht jetzt nichts in diesem Artikel
aber
drin.
Aber kriegst du dann kriegst du dann Antworten oder also beziehungsweise glaubst du dann, dass du...
Das gibt kein generelles.
Okay.
Also wo,
okay.
Das wäre ja, du würdest ja mit dieser Frage würdest ja unterstellen, dass da zwei Türen weiter von hier oder drei Türen weiter Leute jeden Tag Dienstvergehen begehen, weil sie Sachen preisgeben, die... Mhm.
Ja, ich weiß, worauf
weißt du
das... Ja, natürlich.
Die nicht rausgehen dürfen. So.
Ja.
Und zu glauben, dass da drüben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pressestelle sind sozusagen die Leak-Stelle der Behörde, das trifft einfach nicht zu.
Nee, das weiß ich auch.
Das trifft einfach... Ich wünschte, es wäre so einfach.
Das
würde
weiß
die,
ich.
Das würde die Arbeit, das würde mir ersparen, ganz oft viel Sport mit Polizisten und Polizistinnen zu machen und würde
ja,
mir ersparen, viel weniger essen zu gehen, viel weniger... Spaß. Aber
schon klar.
Ne, also sich wirklich, ich glaube, als Polizeireporter hier oder als überhaupt als Blaulichtreporter sich nur auf die Pressestellen zu verlassen, in der Hoffnung, ich kriege da die Infos, die ich brauche, das kann es nicht sein. Das reicht nicht. Das reicht nicht, um hier in dieser Stadt einen guten Journalismus hinzulegen.
Wie, ich muss noch mal hinterherhaken, einfach mal für alle Zuhörerinnen auch. Du machst das für die BZ, schreibst du? Nutzt du denn, wie gesagt, inwieweit denn deine sozialen Medien auf eine andere Art und Weise noch dazu?
Oder? Ja, soziale Medien ist auch ein großes Thema bei uns. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. X als schnelle Plattform für schnelle Informationen macht sich super gut, um in relativ kurzer Zeit eine hohe Reichweite aufzubauen. Ja? Also wenn du der Erste bist, der den Banküberfall vermeldet, oder das erste Video vom Tatort hast oder was auch immer, dann kannst du damit relativ schnell viral gehen, auch je nachdem, was das Thema ist. Das Problem ist halt, Elon Musk bezahlt nicht mein Gehalt. So, und zu Recht habe ich in der Vergangenheit oft Ärger auch mit meinen Chefs bekommen, die gesagt haben, warum lesen wir das auf deinem privaten X-Account, mit dem wir nichts verdienen? Der ist vielleicht deine Reputation nach draußen, aber... Mhm. Wir bezahlen dein Gehalt. Also möchten wir auch, dass die Geschichten als erstes auf bild.de oder auf bz.de stehen. So, das ist auch eine Erfahrung, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Und ich verstehe auch komplett die Argumentation. Deswegen ist X auch gar nicht mal mehr so mein Favorite Social Media Plattform, die ich gerne bediene. Also da ist tatsächlich eher so Insta und Insta ist eher so bildlastig, bildstark. Mir macht das Schneiden von den Videos unheimlich viel Spaß. Das ist eher so, wo ich sage, die mit der Geschichte kann ich auch später kommen. Also BAO Ferrum, die Begleitung zum Beispiel, haben wir gemacht, war als erstes online ein Plusstück, also Bild Plus. Nach ein paar Tagen geht es dann auf BZ for free. Und wenn das alles durch ist, dann fange ich an, dann kann ich meine Social Media Accounts, TikTok, Instagram damit füllen. Weil dann ist es auch bereits schon erzählt, Leute haben schon für bezahlt oder eben nicht, haben es zumindest gelesen. Und dann kann ich nochmal mit Sachen kommen. Ja. Aber ich merke, dass wenn ich unterwegs bin, wenn ich draußen bin, Pressesprecherinnen und Pressesprecher, aber auch die Beamten dann ganz oft gar nicht mehr fragen, sag mal, wann erscheint das in der BZ, sondern wann machst du dein Insta dazu?
Ah, okay.
Da hat sich in den vergangenen Jahren auch ein bisschen was gedreht.
Mhm. Ja, es ist schnellere Informationen, ne? Also komprimiertere Informationen. Du hast es gerade nochmal, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, wenn du uns begleitest in unserem Job. Wie bist du, ich habe da zwei Fragen zu. Wie bist du gesichert?
Ja, also ich unterschreibe, wenn es nicht vergessen wird, was auch schon ein paar Mal passiert ist, dann mache ich aber meistens immer höflich drauf aufmerksam, unterschreibe ich so einen Vertrag, wo drin steht, wenn wir jetzt einen Unfall haben und Herr Lier stirbt, dann stirbt er halt auf eigene Kosten.
Ja.
Ja, also mal runtergebrochen, rein boulevardesk, weil ich weiß, du magst es.
Ich lieb's.
Dann stirbt er halt, da muss die Behörde jetzt nicht bis an das Lebensende an seine Kinder und
sehr gut
zahlen. Ne? Das mache ich. Ich habe, wenn es eine Behörde ist, die gut ausgestattet ist und mitdenkt, dann habe ich da ganz oft auch eine Weste zu liegen. Mhm. Ja, wenn es oft nicht so ist, kommt auch immer ein bisschen auf die Dienststelle an, dann bringe ich meine eigene mit. Dann Helm, da wo es also ich renne jetzt nicht mit einem Polizeihelm rum, ja, aber wenn man im Vorfeld schon sagt, pass auf, wir sind Silvester unterwegs jetzt, Feuerwehr, wäre es vielleicht gut, wenn du dir zumindest einen Fahrradhelm mitnimmst und eine Schutzbrille, dann mache ich das auch ja. schon so. Ansonsten versuche ich bei diesen Begleitungen die Farbe der Wand anzunehmen. Mhm. Ich bin eigentlich gar nicht da. Mhm. Ich habe den großen Vorteil, dass ich überwiegend nur mit meinem Handy arbeite. Also alles, was ich mache, ist keine Kamera. Mhm. Mittlerweile mache ich wirklich, nehme ich nicht mal ganz oft auch nicht mal mehr Fotografen mit. Was vielleicht mitunter so ein bisschen eine Qualitätseinbuße ist, aber ich merke halt, gerade bei so Kontrolleinsätzen, auch mit der Bundespolizei, die dort kontrolliert werden oder überprüft werden, wenn du da mit einer Kamera kommst, dann haben die Beamten so viel Probleme, nicht nur mit dem polizeilichen Gegenüber, sondern der Polizei, sondern dieser Typ oder dieser Täter mutmaßlich oder der zu kontrollierende, dann auch noch mit dem TV-Team, weil es dann immer so losgeht, ich will nicht gefilmt werden, was fotografierst du hier? Und plötzlich geht so eine zweite Baustelle auf. Ja. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, so hat man es mir erklärt, warum bei meiner vorletzten Begleitung Fahrradstaffel eigentlich ja auch kein Riesending so. Mhm. Ne? Also nichts, wo man jetzt damit rechnen muss, dass man verprügelt wird. Aber die haben die Kollegen wohl offensichtlich auch gesagt, nee, ich habe in den vergangenen Jahren bestimmt 4-mal die Fahrradstaffel begleitet und in diesem Winter war es das erste Mal, dass einer von der Pressestelle, euer Pressesprecher Herr Naht, mit dabei sein musste. Weil die gesagt haben, pass auf, Begleitungsjournalist ist das eine, aber das Theater, was dann immer losgeht, wenn die dann sagen, oh, filmen Sie mich, ja, wir pixeln Sie doch, ist mir egal, ich will nicht gefilmt werden, da haben wir gar keine Zeit für. Wir müssen gucken, hat der Licht, ja, oder warum biegt der hier in die Straße ein, obwohl er es gar nicht darf, hat dieses Auto noch TÜV? Das ist unser Job und jetzt nicht zu moderieren zwischen dem Fahrradfahrer ohne Licht und dem Journalisten. Mhm. So, und deswegen ist es super angenehm, wenn ich einfach hinter den Kollegen stehe, nichts sage, gucke, wie sie arbeiten, mein iPhone dabei habe, in dem richtigen Moment draufdrücke, mitfilme, Notizen drin mache und dann wieder einfach in den Mannschaftswagen einsteige oder in den Streifenwagen.
Das ist nämlich die nächste Frage. Wie hast du das Gefühl, wie wirst du von den KollegInnen aufgenommen? Bist du Teil der Gruppe auch an dem Abend? Jetzt hast du nämlich gerade gesagt, du versuchst eins mit der Wand zu werden in den Einsätzen oder eins mit der Umgebung. Hast du trotzdem das Gefühl, unsere KollegInnen verhalten sich anders oder sind dir gegenüber vielleicht vorsichtiger? Also wie ist euer Zusammensein in solchen Begleitungen?
Auch immer höchst unterschiedlich. Mhm. Da würde ich gar nicht generalisiert sagen, das läuft jeden Abend so. Mhm. Es gibt Dienststellen, da merkst du richtig, da möchte die Pressestelle jetzt, dass wir da mitfahren und die finden das scheiße. So. Du merkst du so, weißt du, nehmen wir ihn halt, ne? Ja, soll er machen. Aber ich sag gar nichts, das soll der Pressesprecher machen.
Ja.
So, auch schon erlebt, jetzt tatsächlich ehrlich nicht in Berlin, das war eher so in Brandenburg. Aber hier in Berlin ist, glaube ich, eher so für die Kollegen, glaube ich, auch, das ist, wenn sie irgendwann merken, wie man tickt, so, dann hat man auch, glaube ich, in so einer Einsatzsituation auch dann nochmal ein anderes Verhältnis. Da ist, glaube ich, eher so das Problem, dass dann oftmals so Sachen passieren oder gesagt werden, wo sich dann Kollegen hinterher wundern, dass das in diesem Artikel mit auftaucht. So, und ich habe ehrlich gesagt kein Interesse dran, eine 25-jährige Hauptkommissarin in die Scheiße zu reiten. Und ich weiß dann auch in der Situation, was ich von ihren Sätzen im Zweifel nehmen kann. Mhm. Ja, weil sie im Zweifel auch wirklich was mit ihrer Aufgabe zu tun haben und nicht, wie sie zum Beispiel privat denkt oder so, ja, könnte ich ja trotzdem mit aufschreiben, weil Begleitung ist Begleitung. Mhm. Ich glaube, da gucke ich schon, dass das auch nicht zu nah wird, ja. So, aber es gibt ehrlich gesagt so in 70% der Fälle Vergleichswettkampf der Einsatzhundertschaften war zum Beispiel so ein Ding. Das war auch so, ja, jetzt kommt der Journalist zu unserem Training. Boah, so, was ist das für einer? So, weißt du, und dann stellst du dir meistens dann irgendwie so einen komischen Typen vor, ja, so ein, gerade wenn er auch noch vom Boulevard kommt, und dann merken die halt relativ schnell, ach, der macht auch mal mit, ja, und das Reel, was er gemacht hat, drüber ist eigentlich ganz cool. Ja. So, und dann heißt es beim nächsten Mal, wenn du nächstes Mal kommst, kannst du uns auch von vorne filmen. Und dann merke ich, jetzt ist der Schalter umgelegt worden, sie wissen, ich hau sie nicht in die Pfanne, ja, ich will wirklich halt einfach nur so geile Trainingsmomente zeigen, weil da unheimlich viel Leistung, unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Disziplin dahinter steckt und kann man ja ruhig zeigen, ja, worauf die hintrainieren. Und ich glaube, das merken die dann auch. Und dann heißt es eben auch, ja, du brauchst jetzt hier nicht hinterherlaufen, komm noch mit in den Gruppenwagen und film aus dem raus. So. Und dann merkst du, so langsam geht's los. Aber das ist natürlich auch, umso länger man den Journalisten dabei hat, glaube ich, auch eine Gefahr dann. Dass man dann irgendwann denkt, na, der ist ja Teil der Truppe.
Natürlich.
Jetzt kann ich ja erzählen und sagen und auch dienstliche Sachen rausplaudern. Wird schon nicht. Und da weiß ich nicht, ob jeder so gut dann oder dann, ob derjenige dann nicht hinterher auch überrascht ist oder diejenige, wenn dann plötzlich Sachen veröffentlicht werden, wo sie sagen, oh Scheiße, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Journalist oder die Journalistin das jetzt aufschreibt. Mhm. Einfach, das ist, wirft so ein komisches Licht auf mich.
Mhm. Ja, ich muss generell mal auch an Themen denken, die halt eben in so einem Dienstalltag passieren, eben Sachen, die eben auch unter Verschluss bleiben.
Ja,
so, ich fände es, also da, jetzt wirklich gar nicht privat gegen dich, ich fände es ganz schlimm, wenn
ich du, da neben dir sitze, ne?
Ja, ganz, ganz schlimm. Also, weil ich glaube einfach... Ich finde,
ihr könnt doch mal beide einen U-Bahn-Einsatz machen.
Gerne.
Und am Kiosk vorbeigehen und mal die BZ-Schlagzeilen auswerten.
Gerne. Nein, einfach weil, und das wirst du auch wissen, und das werden alle, die hier im Raum sitzen, die sind jetzt nicht so viele, sind drei Polizisten, die hier im Raum sitzen, wenn man sich in einem Team sehr wohl fühlt und wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, dann hat man gemeinsame Gewohnheiten. Und also das ist ja generell auch bei allen Menschen.
Mir brauchst du das nicht sagen. Ja, ich habe auch Freunde.
Ja, genau. Ja?
Ja. Ja, selbst als Bildjournalist hat man Freunde. Ich weiß, es klingt unwahrscheinlich. Komisch. Ja, ich weiß.
Axel Springer, eine Familie. Ja. Nein, aber man hat dann Gewohnheiten und man hat Dienststellenhumor, dieser berüchtigte Dienststellenhumor und sowas, ne? Und ich glaube einfach, dass das, ich wäre total verhaltensgestört, das gebe ich dir zu 1000%, wenn ich wüsste, also unabhängig von deiner Person, wenn ein Journalist, eine Journalistin, egal von welchem Blatt tatsächlich, neben mir oder sich mit mir bewegen würde in Einsätzen oder sowas. Also weil ich glaube, ich wäre dann so konzentriert darauf, ich konzentriere mich immer darauf, Dinge richtig zu machen, ja. Und ich halte mich auch an das, was wir zu tun haben. Aber dann sitzt man mal eben halt im Auto danach und macht mal irgendeine flapsige Bemerkung oder sonst irgendwas, die natürlich dann unter den Leuten, die das alle mitbekommen haben, vielleicht einfach normal verstanden wird dann und richtig aufgegriffen.
Aber nicht für den Externen.
Aber genau, aber nicht für den Externen. Und das ist ja schon so, das merkt man ja schon, wenn man im Alltag, wenn man nicht mit Polizisten sitzt und man regt sich über irgendwas auf oder man macht einen Spruch, man denkt sich nur, wie oft sagt mein Freund zu mir, Lisa, Dienststellenhumor. Und ich so, oh scheiße. Ne, was dann keiner eingeordnen kann. So, ich glaube, das ist etwas, was mich super stressen würde und was, wo ich Sorge hätte, dass meine Arbeit drunter leiden würde, weil ich mich die ganze Zeit beobachtet fühlen würde. Mhm.
Aber sind so eine Themen, ich frage mich immer noch so, wenn du Sachen so mitbekommst, die polizeilich irgendwie unter Verschluss sind oder intern sind, inwieweit das ein, ja, ich sag, ja, fast gefundenes Fressen dann ja, irgendwie voll. Ist, dass du sagst, ich könnte das jetzt nach außen kommunizieren oder mache ich es jetzt
naja,
nicht?
Aber guck
oder?
Mal, da müssen wir ja wirklich einfach gucken. Wenn auf Hardcore-Beispiel jetzt, ja, also ja. Gerade mit auch in Bezug zum Beispiel, ihr habt ja selber viele Ermittlungen in Sachen WhatsApp-Gruppen und so weiter gemacht, ne? Also wenn auf einer Dienststelle Sachen schieflaufen,
ja.
Alex Wache, dann glaube ich, dann kommt man nicht drum rum, das aufzuschreiben, wenn man seinen Job ernst nimmt, weil man sagt, ich möchte auch nicht, dass meine Eltern, wenn sie Berlin besuchen und Hilfe suchen in der Alex-Wache, dann halt so behandelt werden, weil sie einen Migrationshintergrund haben oder was auch immer.
Ja, natürlich.
So, und ich glaube, das würde ich dann schon aufschreiben. Wenn jetzt einer einen Spruch macht, ja, und da reden wir noch nicht mal über Sexismus oder irgendwie sowas, sondern einfach, was du als Dienststellenhumor bezeichnest. Ich glaube, das macht dann einfach keine Geschichte aus, finde ich. Mhm. Weil, was glaubt ihr, wie unsere Redaktionskonferenzen auch mit unterlaufen? Also,
ja,
da
natürlich.
Sind wir doch,
ja.
Das, wir machen natürlich auch oft Sprüche und da bin ich mir sicher, wenn da ein Polizist sitzen würde, der würde sagen,
einladen.
Ey, und ich glaube nicht, dass das auch nur etwas ist, was im Boulevard so läuft, sondern ich habe auch andere Redaktionen erlebt. Aber bei bestimmten Sachen, finde ich, muss man, wird es dann doch zu einer Geschichte, wenn das intern so ist. Weil ich schon glaube, dass man durch so eine Berichterstattung die Behörde dann besser macht.
Weil du dann glaubst, dass sie sich dann von innen damit auseinandersetzen muss mit dem, was da dann passiert oder was nach außen getragen wurde.
Genau, weil man dann vielleicht sensibilisiert ist und sagt, hier so eine Nazi-Sprüche in dem Bereich, das gehört hier einfach nicht hin. Mhm. So.
Ja. Natürlich, ist richtig.
So als Beispiel jetzt wirklich, ich bin nicht Zeuge gewesen jemals von sowas, aber fällt mir jetzt so als Beispiel eben einfach ein. Ne? Und wenn es dann Vermerke gibt oder Fernschreiben, wo bestimmte Sachen eben drinstehen, dann finde ich, dann macht das Anfrage an die Pressestelle, trifft es zu das und hören, ne? Und dann kann man es formulieren. Mhm.
Ja, das haben wir uns ja auch so ein bisschen mal auf die Fahne geschrieben, die Sachen auch anzusprechen. Deswegen heißt das ganze Ding ja auch irgendwie Verschlusssache, die ja eben, ja, die vielleicht mal auch überdacht werden soll oder anregen sollen zum Nachdenken. So, das war ja auch mal Intention von dem Ganzen.
Das war's.
Dass wir irgendwo sitzen. Aber wie ist so dein allgemeines Empfinden? Du hast vorhin von Anfang 2000er berichtet, von Sachen, die 2012, jetzt haben wir 26. Wie ist so dieses ganze Miteinander geworden? Ist die Berichterstattung leichter geworden? Gerade die Kommunikation mit Interna? Auch so, wie ist dieses ganze Zusammenspiel
was
geworden?
Was heißt für dich leichter? Also was, wie würdest du jetzt, was heißt denn leichter? Also was, also bei mir klingelt niemand morgens und sagt, möchtest du, welchen Polix-Eintrag soll ich dir heute vorlesen? Das passiert leider noch nicht.
Ja, ich sag mal, diese ganze Kommunikation mal. Die Polizei hat ja jetzt auch noch nicht so viele Jahre. Jetzt
gibt's doch nicht so viele Jahre.
Nein, über die ganzen Social-Media-Kanäle etc. Alles, was so kommuniziert wird, das ist natürlich ja auch für dich ein Anreiz zu wissen, okay, da ist jetzt irgendwie über X der Polizei was kommuniziert, oh, das könnte eine Benachrichtigung wert sein. Hm. Also ist dieses ganze Miteinander irgendwie.
Also es gibt so zwei Sachen. Das Miteinander, für mich ist das immer so eine Wellenbewegung. Hm. Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel Pressesprecher ich jetzt so miterlebt habe. Und dann ist auch ganz viel persönliches Befinden miteinander. Ja, kommt man gut miteinander klar? Ja, kann man den auch mal außerhalb der Dienstzeit anrufen? Mit dem einen geht das, mit der anderen geht das nicht. Mit der einen geht das, mit dem anderen geht das nicht. Um das ganz wertneutral zu sagen. Yeah. So, das, ich würde niemals sagen, das ist immer alles gleich geblieben oder so. Manchmal hast du halt einen guten Run, manchmal hast du nicht so einen guten Run. Dann wird jemand versetzt, dann ist er an einer anderen Dienststelle und so. Also zu sagen, die Zusammenarbeit ist besser geworden im Laufe der Jahre oder schlechter. Also wenn ich vergleiche, wie Kollegen an Informationen zum Beispiel in NRW oder in anderen Bundesländern rankommen, dann muss ich sagen, Berlin ist immer noch Hardcore.
Ist das so, ja?
Ja, wirklich.
Also mit, dass es versucht
wird, Offenheit, im Umgang mit Medien, so da auch mal schnell zu sagen, guck mal hier, ich habe hier VSNFD, guck doch mal rein, ja, ich schick dir das bei Trema und so. Das ist, was ist los? Also gefühlt ist das in anderen Bundesländern, gerade wenn die Politik da irgendwie auch nochmal ein Interesse dran hat, ist das irgendwie leichter. In Berlin ist es schon schwer an viele Informationen.
Ach so, ich habe das jetzt andersrum verstanden, gerade dass die Kollegen hier aus Berlin dir die Sachen von VSNFD hier so rüber, aber egal. Ja, ist ja auch egal, musst du dich nie zu äußern.
Ja,
aber okay.
Da ist wirklich, mal läuft's gut, mal läuft's schlecht. Mhm. Da kann ich nie sagen, das ist hier. Mhm. Ich weiß, dass Berlin wirklich, was Recherche angeht, im Blaulichtbereich schon hart ist, um wirklich an Informationen ranzukommen, die man. Deswegen ist so ein breites Netzwerk auch so wichtig. Mhm. Und dazu zählt eben, und das ist tatsächlich jetzt, das sehe ich auch als mein Job, halt diese permanente Erreichbarkeit. Dieses permanente Quellen sichern, mit potenziellen Quellen umgehen, mit oder Anbahnungsgespräche führen und sowas. Das ist alles super zeitaufwendig, weil Quelle XY fragt nicht um 23 Uhr, ob ich gerade mit meiner Frau Freundin zusammen bin, sondern schreibt mir und will auch sofort eine Antwort zurückhaben. Mhm. Und wenn ich dem nicht antworte und dreimal nicht antworte oder viermal nicht antworte, dann ist der weg. Mhm. So, und das will ich ja auch vermeiden. Und dann gibt es halt tatsächlich bei euch auch viele Leute, die wirklich auch ihre Dienststelle pushen wollen oder eben auch sagen, guck mal, das läuft bei uns gerade verkehrt. So, und dann eben damit auch nicht weiterkommen über die internen Wege. Personenschutz LKA ist genau so ein Ding gewesen. Ist keine Geschichte, die wir irgendwie selber uns auf RTL besorgt haben, sondern das kam aus eurer Mitte. Weil jemand gesagt hat, egal was hier passiert, wir melden, wir machen bekannt, der Fisch stinkt am Kopf, es passiert nichts. Und dann kommen Menschen zu uns. So, und dann musst du eben da sein und wieder da sein und eben Sicherheit wahren. Und Quellenschutz ist so ziemlich das Wichtigste bei mir. Mhm. Also ich fahre auch für ein Fernschreiben 200 Kilometer, wenn er sagt, es ist mir zu unsicher, das zu schicken. Mhm. aber Namen, Adressen sind immer so Schall und Rauch und Sicherheitsdatenschutzvorsorge, also auch was Umgang mit meinen Handys angeht, mit meiner Telekommunikation, das ist das A und O. Wo trifft man sich? Wie trifft man sich? Mit wem trifft man sich? Das wird bei mir, also bei mir persönlich wird das prioritär einfach behandelt jeden Tag.
Aber es ist ja generell dieses ganze Medium, wenn du halt noch irgendwie dieses Zeitungsmedium damals irgendwie hast, dann hast du da halt mal einen Druck rausgegeben, dann war die Zeitung halt draußen und jetzt ist halt ein Post einmal veröffentlichen und die Info ist halt ja auch da.
Das andere, was ich ansprechen wollte, die Zeiten der Schlagzahl, die sind halt auch andere geworden. Ne? Also wir sind ja im Zeitalter der Live-Berichterstattung, wenn du so willst. Ne? Also Sachen passieren und dann geht's schon los. Und oft hast du, wenn wir nicht gerade Stromausfall haben, den größten in der Nachkriegsgeschichte, dann hast du an einem Tag ein Thema und am nächsten Tag redet kein Mensch mehr davon.
Ja, ja, klar. So, und gerade in Berlin, ne?
Und gerade also hier dreht sich das. Guck mal, wir hatten gerade Silvester. Wie haben wir alle uns auf Silvester vorbereitet? Ja. Und die Nacht der Nächte, der neue 1. Mai und 3 Tage später spielt das alles keine Rolle mehr, weil wir einen Stromausfall haben, mutmaßlich eben oder durch einen Brandanschlag eben. Und diese Schlagzahl dann auch mitzumachen, auch mal zu atmen so zwischendurch, von der Bilderlage ist es einfacher geworden. Soziale Netzwerke überhaupt, die Digitalisierung, an Informationen ranzukommen. Ich glaube, ich brauche ja eigentlich nur euer Facebook auch jeden Tag aufmachen und sehe Geschichten, die mitunter gar nicht von der Pressestelle bekannt gegeben werden, sondern ihr habt halt ein geiles Foto von der Dienststelle bekommen. Abschnitt 51 hat einen Koksdealer hochgenommen, weißt du, und dann liegt da so ein geiles, liegt auf dem Tisch, liegt das Wappen, ja, vom Abschnitt, und dann hast du die Dienstgruppe noch und drumherum sind die ganzen Gefäße und alles so. Dann gibt's einen lustigen Facebook-Eintrag dazu, da rufst du maximal nochmal da drin an und dann hast du ja schon einen Artikel fertig, ja, oder hier Hundewelpen festgestellt und so. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft des Journalismus ist. Ich glaube, das wird in Zukunft alles KI machen. Weil die KI scannt dann im Zweifel die Seiten, guckt sich das an, fragt mich dann vielleicht noch, hier an der Stelle fehlt eine Uhrzeit, willst du da nochmal nachfragen? Aber ich habe schon mal den Artikel geschrieben, die klauen sich das Foto runter und dann kannst du ja schon online einen Artikel schreiben. Also das ist, glaube ich, nicht Zukunft des Journalismus.
Was ist denn die Zukunft des Journalismus? Gerade deines Journalismus. Das ist ja schon eine Sparte, ne?
Absolut. Ja. Also ich schreibe ja nicht mal mehr alleine. Also ich habe ja eine KI, die für mich schreibt. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich diese Artikel nicht mehr lese und einfach dann so rausblase. Yeah. Aber ich mache jetzt zum Beispiel, wenn ich auf Recherche bin, komme ich an meinen MacBook ran, schreibe in ein Word-Dokument, so wie wir es journalistisch gelernt haben, das Wichtigste zuerst, ne? Und dann alles andere, Zitate. Und dann schmeiße ich das aber in unseren Prompt rein, oder in unseren GPT, nicht in unseren Prompt, in unser GPT, und dann spuckt er mir einen fertigen Boulevardartikel eben aus. So, und dann kann ich diesen Artikel nehmen, in den GPT, mach mal eine Überschrift reinpacken, und dann macht er mir 5 Vorschläge. Dann gucke ich das natürlich alles nochmal durch, weil auch die KI ist nicht fehlerfrei. Die schreibt dann zum Beispiel, der Polizist ging in Rente. Nee, gibt's nicht. Ja, der geht in Pension. So solche Sachen musst du dann schon nochmal korrigieren. Aber im Grunde bin ich viel, viel schneller geworden. Aus einer Innenausschusssitzung kann ich jetzt mittlerweile 3 Artikel machen, weil halt die KI für mich schreibt. Ich glaube, dass die Zukunft eher darin liegen wird, dass wir dorthin gehen, wo KI eben grundsätzlich nicht hingeht. Dieser Reporter draußen, der zu den Tatorten fährt, der überhaupt draußen vor Ort sich mit Menschen trifft, Menschen fragt. Also welche KI fährt denn jetzt nach Steglitz-Zehlendorf und fragt, wie Oma Erna 83 friert? Das wird auch in Zukunft keine KI machen. Da musst du als Redakteur oder als Journalist hinfahren. Und da sehe ich eine ganz große Chance für den Journalismus, wieder richtig, richtig gut zu werden und wirklich was zu bewegen. Ich habe lange Zeit gedacht, es geht bergab im Journalismus, weil Copy and Paste, ne? Ja. Ich habe eine exklusive Nachricht, anderes Medium macht Copy and Paste, schreibt nach Bildinformationen soll es, aber die Leute lesen es ja nicht bei mir, sondern bei denen. So, und da dachte ich, ja gut, was strenge ich mich eigentlich an? Aber ich glaube, dadurch, dass KI wirklich überall in die Medienhäuser auch Einzug gehalten hat und viele damit auch schon so diese Tischarbeiten übernommen haben, Layout, wozu? Ja, also warum, Layout kann jetzt auch eine KI machen, leider, sage ich jetzt mal, weil da hängen natürlich auch Schicksale dran. Aber das macht die KI und das setzt sich natürlich überall fort. So. Und ich sehe tatsächlich eher so bei uns das Potenzial, dass ich wertvoller werde, weil mich eine KI als Redakteur draußen vor Ort bei den Menschen nicht ersetzen kann. Das wird bei euch ja genauso sein. Ja. Ihr müsst ja auch rausfahren. Mhm. So, eure Arbeit bleibt ja auch so. Ne? Ihr könnt vielleicht dahinter so ein bisschen was automatisieren. Ja, da wo es vielleicht möglich ist, keine Ahnung, wenn es geht, du lachst jetzt, ja. Ein bisschen kenne ich die Berliner Behörden, aber kommt ja vielleicht irgendwann. Ja, aber ich glaube, dieses Vor-Ort-Sein, dieser Journalist, der den ganzen Tag in der Redaktion sitzt und Agenturmeldungen umformuliert oder Facebook-Posts abschreibt, da würde ich mir Sorgen um meine Existenz machen.
Bist du in deiner Arbeit, wir reden jetzt, du bist Polizeireporter, also glaube ich, geht das groß erstmal davon aus, dass du ausschließlich über uns, mit uns schreibst. Bist du denn auch mit der anderen Seite viel in Kontakt? Hast du da Quellen? Bewegst du dich auch auf dem Terrain?
Kann ich nicht so gut. Es ist tatsächlich ein großes Manko. Mhm. Okay. Es ist wirklich ein großes Manko. Ich kann es nicht. Mhm. Ich kann es ganz oft nicht. Und ich habe ganz oft die Chance. Ich hatte mal einen Kollegen, mit dem ich früher einen Podcast hatte, der war prädestiniert für Milieu. Mhm. Also der konnte das. Mhm. Der wusste auch gerade in Sachen Großfamilienrocker, der sprach ihre Sprache. Mhm. Der wusste mit Formulierungen umzugehen. Der wusste, was das heißt. Der hat sich da auch drauf eingelassen. Ich war immer eher so die Seite deutsche Kartoffel, Beamter, Polizist. Mir fehlt das Verständnis und der Zugang zu einigen im Milieu einfach. Mhm. Und manchmal finde ich es auch ehrlich gesagt besser, das auch nicht zu machen. Mhm. So. Ja. Wenn ich natürlich anfragen muss irgendwo, mache ich das.
Mhm. Klar.
Yeah. So über deren Anwälte oder was auch immer. Ne? Das ist aber, dass ich mich mit denen jetzt treffe und dann sage, lass uns doch mal über KDW sprechen. Wie geht's denn nächsten Donnerstag weiter? So zur Weihnachtszeit? Das meine ich. Mhm. Das kann ich nicht. Ich kann's nicht. Und by the way, guck mich an, die Dreiviertel von denen hält mich sowieso für eine Zivilbeamten.
Ach, das finde ich jetzt gar nicht.
Doch, ist wirklich so.
Ja?
Ja, aber ich sehe heute noch so human aus. Aber glaub mir, ist er dann so, du bist so ein Cop. Nee, bin ich nicht.
Ach so, krass.
Ja. Okay.
Ja, spannend.
Ja, na, ich
Habt ihr denn schon mal Kontakt mit Medien gehabt? Also war bei euch in den Dienststellen schon mal jemand? Oder gab es mal Anfragen auch, die an euch weitergeleitet wurden, die ihr beantworten müsstet, solltet oder so? Also wo habt ihr überhaupt Schnittstellen mit Journalisten?
Also man kriegt ja mit, dass mal geschrieben wird über Dinge, aber ich bin da auch, glaube ich, falscher, kannst du dir das vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin da falscher Ansprechpartnerin für. Und ich würde das auch immer eher einer Kommissariatsleitung überlassen, als dass ich mich zu Sachverhalten äußere.
So. Hätte ja sein können, dass irgendjemand, also ganz offiziell über Pressestelle anfragt, dass an euch ins Kommissariat gesteuert wird und irgendjemand bittet dich, das schon mal zu beantworten.
Nee, würde ich auch, glaube ich, tatsächlich aus Eigenregie gar nicht machen. Also da würde ich immer erst Rücksprache mit Vorgesetzten halten.
Na, die auch nicht.
Nee, bei mir jetzt Anfragen nicht. Also ich komme vor der Polizei aus dem Medienbereich so, das aber halt nicht in Journalismus. Bei mir war es halt so Werbung, Film, so diese Richtung. Aber da ist ja auch weniger, denn dass jetzt da irgendwie was Spannendes passiert, worüber man berichtet, außer dass du halt mal irgendein Interview oder irgendwas hast. Aber jetzt Polizei oder dienstlich, da schließe ich mich an.
Wie konsumiert ihr denn Medien? Entschuldigung, wir drehen das gerade. Jetzt kommt der Journalist durch. Lacht auch alle. Nee,
ist ja überhaupt nicht schlimm.
Abseits, dass du durch U-Bahn-Tunnel gehst und
ausschließlich, das ist mein Hobby. Ich gehe durch U-Bahn-Tunnel.
Und in Spätis Überschriften liest, konsumiert ihr denn überhaupt?
Ja, ich konsumiere Medien. Ich lese die Tagesthemen und versuche mich in den Bereichen, die mich interessieren, dann weiterzubilden. Ich falle dann auch so gerne in so Rabbit Holes rein und verliere mich dann und bin dann auf einmal...
Bei Wahlen
von 1952.
Aber lest ihr Polizeiberichterstattung? Also lest ihr, wenn bei eurer Behörde irgendwas ist und eine Schlagzeile da ist, lest ihr das? Oder?
Ja, kommt drauf an, in welchem Bereich es ist. Also je nachdem, ob ich davon vielleicht selbst, also nicht selbst betroffen bin als Person, die da, ne, sondern ob das was aus meinem Deliktsbereich ist oder ob das aus Deliktsbereichen ist, die von...
Okay, was ermittlungstechnisch eben auch dann noch mit ansteht und sonst halt so das generelle
Stadtbild. Der Dauerdienst ist draußen und Markus ist da in dem Bereich eingesetzt, dann lese ich auch schon mal, weil ich dann wissen möchte, was geschrieben wird, weil ich ja dann auch meistens von der anderen Seite dann auch die Information bekomme, also oder wenn ich weiß, dass Freunde, Bekannte involviert sind oder beziehungsweise Informationen haben, vielleicht die das für mich dann nochmal bestätigen könnten, was da geschrieben worden ist, dann ja, ja. Okay. Aber ich finde so die Masse auch an Informationen, die jeden Tag auf einen hereinprasst und auch gerade so was so Thema Fake News und sowas angeht, ich finde es ist sehr, sehr anstrengend geworden, Nachrichten zu konsumieren und auch vor allen Dingen Nachrichten in dem Sinne zu konsumieren, als dass es rein informativ bleibt und eigentlich komplett runterzieht und in so eine Endzeitstimmung irgendwie bringt, finde ich persönlich. Ich finde, es ist doll geworden in den letzten Jahren, dass es, ja klar, also das ist die Berichterstattung halt einfach. Die Weltlage ist ja auch doll geworden. Ja, aber so, ne?
Ist halt auch, man hat so viel Input schon den ganzen Alltag, wenn du draußen bist, was dir da laufend auf der Straße dann irgendwo passiert. Das sind auch mal kurz, mittlerweile erwische ich mich einfach in so einem Moment.
Ja.
Wirklich, dass zu Hause mein Safe Spot ist und wenn ich nochmal unterwegs bin, dann liest man halt, aber wirklich mich auch mal Momente, oder mir Momente zu schaffen, wo es auch mal.
Wo konsumiert ihr über Social Media oder geht ihr direkt auf Seiten?
Ich gehe auf Seiten und Social Media.
Social Media, Fernsehen, also den Tagesthemen etc., dann was da noch ist, also schon verschiedene Medien dann.
Lest ihr das, was eure Behörde so von sich gibt?
Teilweise,
also, nicht despektierlich,
nein,
sondern ihr liest die X-Meldungen und
das, was auf Facebook, Instagram,
WhatsApp schießt.
Okay.
Und allem drum und dran, das sind wir schon mit bei.
Ich glaube, es ist auch immer unterschiedlich. Ne? Wenn ich zu Hause bei meinem Vater bin, lese ich auch noch richtig Printmagazine. Also, ne, das ist so, also kommt immer.
Ja,
weil immer
zu Hause ist auch noch Zeitung und so.
Ja, aber übrigens, dieses Print-Ding ist tatsächlich vorbei. Also, wenn ich nach Instagram und so weiter gefragt werde, aber eine der nächsten Fragen ist dann immer, wird das auch gedruckt?
Mhm.
Also die ganz oft habe ich draußen noch so das Gefühl, dass wenn etwas wertig sein soll, dann muss es gedruckt sein. Man muss es in der Hand haben, weil online, das ist halt nächste Schlagzeile, das rutscht dann irgendwo runter, nicht mehr lesbar, weg irgendwie. Mhm. Aber so eine Zeitungsausgabe, wenn ich da drin bin mit meiner Dienststelle, das ist noch was wert.
Ja, aber dann ärgere ich mich immer, wenn ich dann ein Abo abschließen muss, um weiterzulesen.
Ey, diese Plus-Dinger gehen mir auch richtig auf die Nerven.
Wenn du gerade an dem spannenden Punkt des Artikels angekommen bist und dann,
jetzt weiterlesen und bezahlen?
Jetzt weiterlesen und bezahlen.
Ja, gut.
Es macht natürlich
alles. Das ist halt der große Unterschied,
Sinn,
weißt du? Also, ich wüsste nicht, wie ich sonst arbeiten sollte.
Ja,
in dem Feld,
natürlich,
wenn es
macht absolut
wenn es
Sinn.
Das nicht gibt, ne?
Ja.
Ihr bezahlt ja auch für andere Dienstleistungen.
Das stimmt.
So, ne? Also, warum dann auch nicht, wenn euch was interessiert?
Sehe ich total. Ja, das sehe ich auch so. Aber ja, ich finde, wie gesagt, es ist ganz schön viel und die Masse an Informationen, finde ich, macht es auch sehr schwierig für sich selbst. Ich glaube, man verlässt sich so auf seine 2, 3 Medien, die man so hat und da versuche ich auch immer zu bleiben. Aber natürlich, also man kommt ja immer von Hölzlein auf Stöcklein und dann hat man ja auch, wenn man einfach seinen Feed aufmacht, ich finde, jetzt mal unabhängig von U-Bahn-Tunneln, ist es schwer, Boulevard aus dem Weg zu gehen. Und jetzt auch mal ganz ehrlich, also ich finde Boulevard ja auch spannend, wenn es die Royals betrifft. Also jetzt auch.
Guck an.
Ja.
Ach, guck an.
Aber trotzdem, ich glaube, dass ich sitze da nicht und sage dann, die Camilla. Ne? Also ich trage das nicht in meinen Alltag.
Aber es unterhält dich.
Und ja, genau, es unterhält mich aber alles immer auf einer sehr seichten Ebene.
Ja, ist ja okay.
Genau, das meine ich. Aber zum Beispiel gestern auch so, das ist ein gutes Beispiel, weil wir haben gestern den Film The Queen geguckt mit der fantastischen Helen Mirren und da wird ja auch dieses ganze Spektakel um Lady Diana aufgefasst und ich habe einen Partner, der ein bisschen jünger ist als ich und der hat das gar nicht so, das war das erste große Medienevent, was ich als junges Kind damals aktiv miterlebt habe. Und dann habe ich auch gesagt, und die ganzen Boulevardpresse und da hieß es da und dann...
Der Tod von Lady Di
und die Beerdigung damals, das weiß ich noch, das hat meine Mutter damals im Fernsehen auf der Röhre geguckt und das warf ich diese Bilder, wie Elton John auch in den Dom da reingeht, in die Cathedral, das sind Bilder, die habe ich noch ganz klar vor Augen und dass die Leute auch in Deutschland deswegen geweint haben, das nächste, was dann war, ist 9/11 und das ist alles, weil er konnte diese Geschichte, er so, was, warum war das denn so krass, dass Lady Diana da gestorben ist, ne, und ich so, oh Mausi, ne, und habe ihm das dann erstmal erklärt auch so, ne? Und
hinter ihr waren Boulevardjournalisten
so,
hinterher.
Genau,
so hast du es doch gesagt.
Ich hab gesagt, die Sun hat sie gesagt.
Genau.
Nein, aber deswegen muss ich da jetzt gerade dann denken. Man konsumiert natürlich Boulevard, aber ich finde, es ist immer die Frage, wie geht man mit den Informationen um? Und wenn mir jemand erzählt, jetzt werde ich sehr polemisch, das wird in der Bild steht, das stimmt, dann sage ich immer, ja, okay.
Ja.
Auf alles bezogen, ne? Also ich komme auch noch aus einer Generation, glaube ich, wo die...
Ja, das kannst du ja über jedes Medium irgendwo anbringen. Also jeden Artikel müsste man ja irgendwo
richtig
mal...
Also hört euch mal um bei so anderen Sprechern von anderen Behörden oder überhaupt.
Ja.
Ich glaube, da macht jeder so seine Erfahrung. Bei uns lastet das natürlich, weil es in der Vergangenheit eben tatsächlich so eben auch war. Aber ich sag euch, Ich habe ja natürlich auch ein bisschen Anspruch an mich selbst und wenn es immer noch so laufen würde wie früher, dann würde ich da nicht mehr arbeiten.
Genau,
so,
aber das meine ich mit der Generation und deswegen ist vielleicht auch für mich und
so
in meinem
Artikel,
Ton das Bild, ich komme halt auch noch aus einer Zeit, wo dann Bild echt so schwierig war, ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, für Leute heute, wenn ich sage, boah, ja, Bild, ja, dann gucken mich Leute an und sagen, ja, Bild, ne? Und es ist so, ich glaube, daher rührt das auch so ein bisschen. Und eben dieses ganze Boulevardmedien damals dann auch um 9/11 und so. Ich glaube, wir sind mit anderen Boulevardmedien groß geworden und sehen das nochmal aus, das meine ich, ja, natürlich konsumiere ich auch Kardashian-Talk und so eine Scheiße, ne? Und ja, ist, also, aber.
Ja,
macht man. Und man freut sich dann auch und man unterhält sich da auch drüber. Aber ja, deswegen bin ich da immer, habe ich da, glaube ich, eine andere Meinung als jemand, der 10-12 Jahre jünger ist als ich jetzt und der mit einem anderen Form von Medienkonsum auch groß geworden ist. Das muss man auch, da klingt man sehr alt und sehr altbacken, aber das muss man einfach sagen.
Ja, aber es ist ja auch so in meinem Hinterland, wo ich herkomme, da gab es ja nur die Tageszeitung zuerst und dann eben abends noch die Tagesschau. So, das waren die Medien, die man früher hatte. Da hat, bis ich mich eingewählt habe über die Box, bis ich da mal einen Zeitungsartikel geladen habe oder online, das war ja alles.
Ja, und es ist so eine Frage, wie man groß geworden ist, ne? Und wie die Stimmung zu Hause ist und wie man sozialisiert ist und sowas. Das gehört, glaube ich, alles mit da rein. Trotzdem ist es doch schön, dass wir hier zu dritt heute sitzen konnten und uns austauschen konnten. Und ich freue mich, trotz vielleicht, wenn das auch nicht so rüberkam zwischendurch, freue ich mich sehr, dass du da warst heute und uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Und ich finde es gut, dass du da diesen Anspruch an dich selbst hast, an deine Berichterstattung. Das muss man ja auch einfach sagen. Ich habe an dieser Stelle keine weiteren Fragen mehr.
Nee, na, ich hoffe, dass einige von deinen Anfragen, wo du noch mitfahren kannst, dass du das
Ja,
noch,
das wünsche ich dir
die
auch.
Die sind jetzt Geschichte.
Ja, genau.
Nein.
Nein, das nicht. Aber ich finde es gut, dass du da halt wirklich dann lieber in der Thematik bist und das live auch erleben willst und dass du da wirklich hinterher bist.
Ja, also danke, dass ich auch das überhaupt mal so drüber reden konnte. Es kommt jetzt nicht so häufig vor, dass Behörden-Podcast-Menschen sagen, komm doch mal vorbei, erzähl uns doch mal, wie du tickst oder wie du arbeitest. Das ist natürlich auch immer eine Gelegenheit, nicht nur für mein Medium, sondern auch für meine Arbeit zu werben, weil der eine oder andere Kollege wird euch ja auch hören. Kann ich jetzt noch meine Nummer durchgehen?
Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Liebe ZuhörerInnen, das war's. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Auf Wiedersehen.
Genau, ich bedanke mich, dass du da warst.
Tschüss.
Ciao, ciao.